Der Herr ist auferstanden, das haben wir jetzt heute schon einige Male gehört, und es ist tatsächlich, ist er auferstanden. Es ist eines der elementarsten Bekenntnisse schlechthin des christlichen Glaubens, dass Jesus lebt. Es ist nicht eine Nebensächlichkeit für besonders fromm angehauchte Christen, für besonders fundamentale Leute. Ob Christus auferstanden ist, mit dem steht und fällt das Evangelium. Und wer nicht glaubt, dass Jesus leiblich auferstanden ist und nicht sinnbildlich, der ist in Wirklichkeit nicht Christ. Das müssen wir einfach so sehen. Wer das nicht glaubt, ist nicht Christ. Denn was war das, was die Apostel verkündigten, war: Wir sind Zeugen des auferstandenen Christus. Mit eigenen Händen haben wir Christus berührt, und zwar den Auferstandenen. Gott lebt, das ist die Botschaft von Ostern, und das ist die Botschaft des christlichen Glaubens, nicht die Verkündigung irgendeiner Lehre, die wir auswendig und schubladisieren müssen, sondern es ist die Wirklichkeit, dass Gott lebt. Wer das nicht glaubt, ist nicht Christ oder hat noch nicht begriffen, was die Auferstehung Jesu bedeutet. Und ich hoffe, dass er das dann heute Morgen begreift. Und wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann wirst du das verstehen, weil der Heilige Geist wird dir das bezeugen. Bin ich überzeugt, dass Christus lebt. Aber beschäftigen wir uns zuerst mit diesem außerordentlichen Ereignis. Und da war ja zuerst, haben wir gehört, Christus hingerichtet, ganz abscheulich, gekreuzigt, das Kreuz genagelt auf Golgatha. Sein Leichnam wurde in ein Grab gelegt. Josef, ein wohlhabender Ratsherr von Arimathea, der sprach bei Pilatus vor und bat ihn darum, dass er Jesus in sein Grab legen durfte. Nun müssen wir uns das nicht so vorstellen wie bei uns. Das sind nicht so enge Gräber gewesen, sondern das sind Josef war ein reicher Mann, der hatte für sich ein Grab gemacht, und das waren so Grab wie eine Halle, da konnte man reinlaufen, und dann ist der Tote dort aufgebahrt, der Leichnam. Und er bat den Pilatus, ob er Jesus vom Kreuz nehmen dürfte und dann ihm eigentlich die ganzen Dinge machen darf, was man einem Leichnam macht. Also er wollte Jesus würdig begraben eigentlich. Aber nicht nur Josef sprach vor bei Pilatus, sondern auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die kamen zu Pilatus. Sie hatten etwas ganz anderes vor. Die hatten nämlich Angst, dass Jesus aufersteht. Das ist das Interessante. Die sind zu Pilatus gegangen und sagen: Pilatus, Jesus hat einmal gesagt, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Jetzt könnte es ja sein, dass die Jünger diesen Leichnam stehlen und damit glauben die Leute dann noch, er wäre wirklich auferstanden. Bewache doch bitte das Grab. Pilatus hat das zugelassen, und das Grab Jesu ist eines der bestbewachten Gräber der Menschheit schlechthin. Eines der bestbewachten Gräber. Wir werden dann sehen, dass die Jünger nie und immer je nur annähernd auf die Idee gekommen wären, diesen Leichnam zu stehlen. Und nun wollen wir die Begebenheit im Lukas-Evangelium miteinander betrachten, Kapitel 24. Ich lese Verse 1 bis 12. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammern hinein, aber der Leichnam Jesu, des Herrn, war nirgends zu sehen. Und während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich 2 Männer mit hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken, und sie wagten gar nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erst erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelt es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, und Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder zurück. Die Frauen, die Jesus seit Beginn begleiteten, waren Josef gefolgt, als er Jesus vom Kreuz nahm. Sie haben zugesehen, wie er ihn einbalsamierte, also einband in diese Tücher. Und dann kehrten sie in die Stadt zurück, sie besorgten Salben, dann hielten sie den Sabbat, der zwischendurch war, da durfte man ja nicht arbeiten. Und dann am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, in aller Frühe nahmen sie ihre Salben, die sie zubereitet hatten, und machten sich auf zum Grab von Jesus. Und unterwegs überlegten sie sich, wie sie wohl diesen Stein vom Grab wegwälzen sollten. Denn sie waren selber nicht in der Lage, sie hatten zu wenig Kraft, diesen Stein wegzuwälzen. Und Markus Evangelium berichtet, dass sie sich unterhielten und zu sich sagten, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Ich wusste gar nicht, sie wussten vermutlich noch gar nicht, dass das Grab so schwer bewacht war. Und sie kommen auf das Grab zu und wie ein Wunder, der Stein ist schon weg. Die waren sicher glücklich. Dachten, ah, das ist ja wunderbar, jetzt müssen wir niemanden mehr suchen, der uns den Stein wegwälzt. Sie gehen ins Grab hinein, wollen Jesus salben und ist kein Leichnam da. Nichts. Nur die Tücher liegen da. Die waren einfach perplex. Sie waren ratlos. Sie standen da und sie hatten überhaupt keinen einzigen Gedanken daran gehabt, dass Jesus irgendwo anders sein könnte. Wo denn schon? Schon haben sie gar nicht daran gedacht, er hätte auferstanden sein können. Sie waren ganz ratlos und verdattert, standen sie in diesem Grab und plötzlich erscheinen 2 Gestalten, 2 Männer mit hell leuchtenden Kleidern und sie wagten nicht einmal aufzusehen. Sie hatten Angst. Sie wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Sie wussten weder, was sie denken, noch was sie tun sollten. Und nun sprechen sie diese Männer an und sagten, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Mir imponieren diese Frauen. Diese Frauen hatten im Prinzip keine Ahnung, was passiert. Sie haben nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten daran gedacht, dass Jesus gesagt hat, er würde auferstehen. Das ist interessant. Die Feinde von Jesus, die haben daran gedacht. Die Freunde haben das war bei denen wie ausgeblendet. Und ein Ausleger sagt zu diesen Frauen, die sehr hingebungsvoll sind, eigentlich gar nicht wissen, um was es geht, nicht wirklich begriffen haben, was der Tod Jesu bedeutet am Kreuz. Er sagt zu diesen Frauen, sie suchten ihn mit schwachem Glauben, aber mit starker Liebe, mit aufgegebenen Hoffnungen, aber mit ausharrender Treue. Diese Frauen sind Vorbilder in der Liebe und Treue zu Jesus. Sie hatten die Bedeutung des Kreuzes nicht verstanden, noch nicht. Ihre Hoffnungen waren zerbrochen, aber trotzdem blieben sie Jesus treu. Trotzdem. Sie haben nicht gesagt, jetzt war alles umsonst, jetzt lassen wir das mit diesem Jesus. Sie waren trotzdem ihm treu. Diese liebe und ausharrende Treue dieser Frauen in aussichtsloser Lage ist für uns beispielhaft. wenn alles um uns herum dunkel wird, wenn wir weder ein noch aus wissen, wenn wir Gottes Handeln nicht begreifen, ja sogar unser Glaube zu zerbrechen droht. Ob wir verstehen oder nicht, was um uns geschieht, jederzeit können wir eines, wir können Jesus treu bleiben. Er wird uns nie enttäuschen. Gott erwartet von uns in solchen Zeiten, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass uns das bewusst ist, keine Heldentaten, keine geistlichen Heldentaten. Wir neigen ja dazu, dann große Heldentaten, noch mehr beten, noch mehr Gottesdienst besuchen, noch mehr Bibel lesen. Und wir machen das aus einer Leistung heraus, nicht aus einer Hingabe, und wir kommen immer tiefer in das Elend hinein. Diese Frauen haben überhaupt nichts begriffen, aber sie haben einfach nur das Naheliegendste getan. Sie haben Jesus gedient. In Treue und Hingabe. Keine Heldentaten vollbracht. Und Gott hat sie nicht enttäuscht. Denn nun greift er selber ein. Er lässt diese Frau nicht einfach stehen. Er sagt nicht, selber schuld. Wenn sogar die Pharisäer und Schriftgelehrten begreifen und meine Freunde, die, die mich ehren wollen, die haben sie überhaupt nicht begriffen, interessieren mich nicht mehr. Hätte Gott es sagen können. Warum begreifen es die Schriftgelehrten und Pharisäer und warum begreifen es diese Frauen nicht, die das auch gehört haben? Wenn es die Pharisäer gehört haben, haben es die Frauen auch gehört. Und die Jünger auch. Warum begreifen sie es nicht? Gott hätte die Frauen stehen lassen können. Als unverständlich. Als hoffnungslos für ihn. Aber das macht er natürlich nicht. Er bemüht sich nun, diesen Frauen zu helfen, zu verstehen, was geschieht. Gott belohnt aufrichtige Liebe und Treue. Auch wenn wir nicht immer alles genau wissen und erklären können, wie die Zusammenhänge sind. Wenn wir mit aufrichtigem Herzen, Treu und Liebe Jesus dienen, wird uns Gott nie im Regen stehen lassen. Nie. Er wird uns immer zur Einsicht führen. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschämt den Frommen, und das wird er tun. Nur so nebenbei, es haben viele Leute, die beschäftigen sich intensivstens mit dem Antichristen. Und wann der kommt und wer der ist und weiß ich was. Und uns wird oft vorgeworfen, wir sprechen viel zu wenig über den Antichristen. Wir sprechen über Christus. Und wenn wir treu sind, Sie können 100 Bücher lesen, wer der Antichrist ist. Sie werden den Antichristen nicht über Bücher erkennen, sondern durch das Wirken Gottes. Und Gott wird es uns offenbaren zum richtigen Zeitpunkt, wenn wir Jesus treu bleiben. Da müssen wir nie Angst haben, dass wir nicht verstehen würden, wenn der Antichrist da ist, dass das nun der ist. Das werden wir dann wissen. So wie Gott hier eingreift, wird er dann auch unser Unverständnis wird er erhellen. Wie er das machen wird, aber er wird es tun. Wer bis heute nicht begriffen hat, wer der Antichrist ist, das ist nicht so ein riesiges Problem. Das viel größere Problem ist, wenn wir nicht mit Christus leben heute. Da können wir 100 Theorien haben über den Antichrist, nützt uns nichts. Heute leben wir mit Christus. Plötzlich standen eben diese zwei Männer in leuchtenden Gewändern bei ihnen, und sie erschraken. Vor lauter Angst wagten diese Frauen nicht einmal mehr ihren Blick zu erheben. Sie waren wie paralysiert. Und dann fragen diese Männer, und das ist typisch, wenn Gott Menschen begegnet, dann spricht er immer. Das ist ganz typisch. Die Männer stehen nicht nur da als Lichtgestalten und dann sehen die Frauen Lichtgestalten und dann rennen sie weg und sagen, wir haben Lichtgestalten gesehen, wunderbar, und jeder interpretiert da hinein, was er will. Sondern diese Offenbarung Gottes, die wird immer kommuniziert. Und diese sagen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Damit ist nicht nur gemeint, der wieder zum Leben erweckte Christus, sondern Christus ist der Lebende schlechthin, er ist der Fürst des Lebens, was sucht ihr ihn bei den Toten? Die Frauen wissen im Moment überhaupt nicht, was sie antworten sollten. Ja, was sollten sie denn sonst suchen? Aber sie wagten nicht mal was zu antworten, sie waren so perplex. Sie wussten gar nicht, wie ihnen geschieht, und die Männer sagen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Damit sie es besser verstehen, helfen diese Boten diesen Frauen und erklären ihnen, erinnert ihr euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war? Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Ah, jetzt hat's geklickt bei den Frauen. Jetzt haben sie es begriffen. Jetzt hat ihnen Gott wirklich auf die Sprünge geholfen. Jetzt können sie das einordnen. Ja, genau, das hat Jesus gesagt. Und jetzt ist er ja nicht hier. Dann lebt er ja. Und dann rennen sie weg in die Stadt mit diesem Wissen, Jesus lebt. Unser Herr lebt. Und sie rennen zu den Jüngern, denn die müssen das wissen. Und die Freude ist ja groß. Geteilte Freude ist ja immer größere Freude. Das Schlimmste ist, wenn Freude nicht geteilt wird. Wenn ich zu jemandem komme und ich habe irgendetwas super erlebt und dann erzähle ich das mit Eifer und freue mich und der andere, der guckt mich an und sagt, ja. Und dann? Ja, das ist wunderbar. Aha, meine Freude ist dahin. Aber wenn ich zu jemandem komme und der freut sich mit, dann multipliziert sich die Freude. Und nun kommen die Frauen zu diesen Jüngern und sie erzählen ihnen das voll Freude und Erstaunen und die Jünger glauben es nicht. Jetzt waren die schon wieder frustriert. Zuerst im Grab. Wussten sie nicht ein noch aus, dann wurde ihnen geholfen, jetzt kommen sie zu den Jüngern, jetzt kommt nochmal eine kalte Dusche, jetzt sagen die Jünger, was erzählt ihr da, das ist ja leeres Gerede, Geschwätz, was soll das? Sie hielten das alles für leeres Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Ungeheuerlich. Hatten denn sie nichts gehört von dem, was Jesus gesagt hat? Sie sind doch die Jünger, die Apostel. Sie hielten das für ein Geschwätz. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie die Frauen frustriert waren. Sie freuen sich, sie kommen zu den Jüngern und die praktisch sagen, komm, hört doch auf, das ist alles blödes Geschwätz. Das ist gar nicht möglich. Einzig Petrus, und das ist typisch für ihn, der gefällt mir einfach immer. Einzig Petrus. Dieser, der immer ausschert, der rennt. Das war auch nachher so. Wer aus dem Boot springt und nicht wartet, dass das Boot entlang kommt, ist Petrus. Der gefällt mir einfach. Der guckt nicht links, nicht rechts, was die anderen sagen. Der rennt einfach mal. Und auch hier wieder, er rennt einfach. Wir würden sagen, das ist ein Spinner. Das ist so ein extremer Frommer. Ja, wunderbar, wie wir so Leute haben. Die rennen. Wenn sie merken, da ist Gott am Werk. Und Petrus, der rennt. Der guckt wenigstens ins Grab hinein. Der hat immerhin die Frau noch ein bisschen ernst genommen. Und war dann selber erstaunt, als er nur diese Tücher da drin sah. Der Unglaube, den wir bei den Jüngern finden, hat seine Fortsetzung bis heute. Aber nicht nur Unglaube, sondern sogar die Leugnung der Auferstehung Jesu. Schon im Matthäus-Evangelium wird berichtet, dass die Hohepriester die Lüge verbreiten ließen, Jesus sei nicht auferstanden, das Grab sei leer, weil die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen hat. Etwas Lächerliches hätten sie gar nicht in die Welt setzen können. Die Jünger haben nicht einmal geglaubt, dass Jesus auferstanden ist, geschweige davon, dass sie überhaupt jemals mit einem Gedanken auf die Idee gekommen wären, Jesus zu stehlen. Warum auch? Sie haben die Tragweite damals gar nicht verstanden, wie das hätte. Jetzt haben diese Pharisäer das Grab massiv bewachen lassen, nachher wie aufsteht Jesus und dann verbreiten sie noch eine Lüge, dass das gar nicht stimmt. Ich weiß nicht, wie die mit ihrem Gewissen zurechtgekommen sind. Das müssen irgendwie ganz abgebrühte, kaltrechnende, berechnende Leute gewesen sein. Nicht alle Pharisäer, aber einige davon. Der Versuch, die Auferstehung zu leugnen, zieht sich durch die 2000 Jahre Menschheitsgeschichte und auch Kirchengeschichte. Auferstehung von den Toten, sagt man, sei wissenschaftlich unmöglich. Die heutige moderne Theologie lehrt, Jesus lebt nur geistig weiter, in seinen Werken und Worten, so wie etwa Goethe und Schiller. Das ist so. Man verkündigt heute die Auferstehung, aber nicht, dass Jesus wirklich vom Tod auferstanden ist, sondern dass das wie ein Symbol ist. Eine Symbolik für neues Leben. Man sagt dann, es ist gar nicht so wichtig, ob Jesus wirklich aus dem Grab gekommen ist oder nicht. Die Hauptsache ist, was er symbolisiert. Wäre Jesus nicht auferstanden leiblich, könnten wir nur um einen lieben Verstorbenen trauern, aber nicht auf einen lebendigen Gott bauen. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann hieße es mit Recht, Gott ist tot. Wie das in der Moderne später der Philosoph Nietzsche formulierte, und es bis heute auch viele behaupten. Am Kreuz hing und im Grab lag nicht der gute Mensch Jesus, sondern der Sohn des lebendigen Gottes. Des Gottes, der sich uns in einer Dreieinigkeit offenbart, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der aber nur ein Gott ist, untrennbar in seiner Einheit. Wäre Jesus im Tod geblieben, wäre die Einheit Gottes zerstört. Gott wäre nicht mehr der dreieinige Gott. Wäre Jesus tot, wäre Gott tot. Denn Jesus ist der wahre Gott. Aber ein toter Gott könnte seine Versprechen nicht einhalten, könnte überhaupt nichts tun. Paulus sagt deshalb ganz unmissverständlich, und ich finde das wichtig, und ich empfehle Ihnen heute, dieses Kapitel vielleicht nochmal durchzulesen, 1. Korinther Kapitel 15, sagt ganz unmissverständlich, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Ist Christus nicht auferstanden, so seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, sie sind verloren. Hoffen wir aber allein in diesem Leben auf Christus, sind wir die elendesten unter allen Menschen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir die dümmsten in der ganzen Menschheitsgeschichte. Die beklagenswertesten. Dann wären wir einer absoluten Lüge auf den Leim gegangen. Wir hätten unser ganzes Leben für eine Lüge investiert. Alle Verkündigung, alles, was wir tun, wird sinn- und bedeutungslos, wenn Christus nicht lebt und er nicht auferstanden ist. Was am Kreuz auf Golgatha geschah, das Leiden und Sterben Jesu am Karfreitag, hätte keine wirkliche Bedeutung, wäre Jesus nicht auferstanden. All das, worauf unser Glaube und unsere Hoffnung gründet, wäre vergeblich. Bei Jesus lebt eben nicht nur eine Lehre oder eine Idee weiter. Jesus selbst in seiner Person ist auferstanden und lebt. Wenn das nicht der Fall wäre, so wäre die Predigt von Jesus vergeblich. Die Hoffnung auf Sündenvergebung vergeblich. Die Hoffnung auf ewiges Leben vergeblich. Alles wäre vergeblich. Alle unsere Aufwendungen. Wir könnten unseren ganzen christlichen Glauben schlicht und ergreifend vergessen. Wir haben keinen toten Gott, sondern einen Gott, der lebt. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann tun wir heute Morgen nichts anderes, als uns religiös zu beschäftigen. Dann haben wir eine religiöse Beschäftigung. um irgendetwas zu tun, um das religiöse Bedürfnis eines Menschen zu befriedigen. Das wäre alles, was wir tun würden. Da könnte irgendein Name stehen, müsste nicht Jesus stehen. Hingegen, wenn Jesus auferstanden ist und lebt, dann haben wir allen Grund, hier zusammen zu sein. Und dass er auferstanden ist, ist für mich schon ein Beleg, dass wir alle hier sind. Dass wir nach 2000 Jahren über die ganze Welt verteilt Menschen heute immer noch zusammenkommen und von Jesus hören wollen. Das ist nur möglich, wenn Jesus lebt. Jesus ist wirklich als Person auferstanden. Sein Grab war leer und es ist wichtig, dass wir lernen, entgegen allen Äußerungen, daran festzuhalten, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Um es ganz deutlich zu machen, würde ich hier tot umfallen auf dieser Bühne und hier als Leiche liegen, dann müsste ich, wenn das passieren soll, was bei Jesus passiert ist, vor euren Augen mich erheben und wieder leben. Das ist Auferstehung. Nicht einfach ein Sinnbild. Jesus ist wirklich auferstanden. Und wenn das nicht der Fall ist, sagt Paulus, ist unser Glaube bedeutungslos. Es gibt keine Auferstehung. Er geht sogar so weit, dann würde ich, sagt er, lieber essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also mit anderen Worten, dann hole ich und quetsche ich aus dem Leben hier raus, was rauszuholen ist. Das ist eigentlich ein Postulat für die Vergnügungsgesellschaft von Paulus. Aber nur dann, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann würde ich so leben, sagt Paulus. Und da ist er ja unverhohlen ehrlich. Muss man ihm sagen, das gefällt mir eigentlich. Er sagt nicht, ja, wenn Jesus nicht auferstanden ist, ich würde trotzdem an Jesus glauben, weil Jesus mein Leben auch hier jetzt reich macht. Das ist ein fertiger Blödsinn. Jesus macht dein Leben hier nur reich, weil er auferstanden ist. Anders geht es ja gar nicht. Nur dann kann Jesus in unserem Leben etwas machen und unser Leben Bedeutung gewinnen, weil er ja heute lebt. Deshalb kann ich ja gar nicht sagen, ja, nicht mal wenn Jesus auferstanden wäre, würde ich dann an ihn glauben. Paulus sagt, nein, dann würde ich nicht an ihn glauben, wenn er nicht auferstanden wäre. Dann würde ich essen und trinken. Und das sagt ein ehemaliger Pharisäer. Denn morgen sind wir tot. Da muss ich jetzt aus dieser Welt alles herausholen, was herauszuholen ist. Mit der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, und das können wir nicht deutlich genug sagen, steht und fällt unser christlicher Glaube. Genauso mit dem Kreuz. Man kann sich wie zwei Pfeile vorstellen. Das Kreuz von Golgatha und die Auferstehung Jesu. Und wer das Kreuz leugnet, bricht den Pfeil der Auferstehung ein. Und wer die Auferstehung leugnet, bricht den Pfeil des Kreuzes ein. Alles bricht in sich zusammen. Das ist wie ein Gebäude, das in sich zusammenfällt, wenn wir diese Pfeiler ausreißen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich glaube, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist, aber ich glaube nicht, dass er auferstanden ist. Das geht nicht. Das kannst du schon sagen. Aber es funktioniert nicht. Mit dem, dass du sagst, ich glaube nicht, dass er leiblich auferstanden ist, reißt du deine Überzeugung selber ein, dass du glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist. Ist er nicht auferstanden, hast du keine Sündenvergebung. Du hast kein ewiges Leben. Überhaupt nichts hast du. Du bist verloren wie eh und je. So ist das mit der Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Und er wird wiederkommen und wir warten als Gemeinde auf die Wiederkunft Jesu. Jesus ist nicht mehr im Grab, er ist wirklich auferstanden. Und ich hoffe, dass wir das für uns wieder ganz neu verinnerlichen und uns das ganz deutlich machen. Diese Frauen haben das selber erlebt, die Jünger haben es erlebt und die ganze Verkündigung des Evangeliums basiert darauf, dass Menschen uns weitergesagt haben, dass Christus auferstanden ist, dass sie den Auferstandenen berührt haben. Wir erreichen viele Menschen mit dem Evangelium heute deshalb nicht, und das war auch früher so, weil sie vom Glauben nur Vorteile für dieses Leben erwarten, für das Hier und Jetzt. Ich komme gut ohne Gott aus, meinen sie für sich selbst. Es geht mir auch gut und wenn ich einmal Schwierigkeiten habe, helfen mir ein bisschen Psychologie, vielleicht Esoterik oder transzendale Meditation oder weiß ich was auch immer. Jesus gibt aber nicht nur ein bisschen Lebensbewältigung. Jesus gibt ewiges Leben, das ist etwas ganz anderes. Und wir müssen als Christen wieder den Mut haben, nicht nur vom Diesseits zu sprechen, sondern auch vom Jenseits. Wir müssen als Christen wieder die Demut haben, davon zu sprechen, dass es um die Herrlichkeit geht und nicht einfach, dass wir hier mit Jesus ein besseres Leben führen. Das widerspricht jeder Verkündigung im Prinzip. Weil Paulus sagt, wenn es nur um dieses Leben ging, dann würde ich nicht Christus folgen. Aber weil es eine viel höhere Dimension hat. Wir müssen wieder den Menschen deutlich machen, dass es um ewiges Leben geht. Ein neues, vollkommenes Leben in der Gegenwart Gottes. Wir werden einmal Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden einmal im Himmel mit ihm leben. Lassen wir uns diese Freude und diese Hoffnung nicht nehmen. Auch nicht von Leuten, die sagen, ja, ihr vertröstet die Leute auf das Jenseits. Ja, klar machen wir das. Was macht dann die Bibel? Sie sagt, freut euch. In Christus habt ihr eure Zukunft besiegelt. Ihr kommt in den Himmel. Es lohnt sich für Christus zu leiden, weil ihr eine wunderbare Hoffnung habt. Eine wunderbare Zukunft vor euch. Ja, was ist das anderes? Freuen wir uns doch. Und wenn jemand sagt, ihr vertröstet uns einfach auf nachher, sagen wir ja. Weil das, was nachher kommt, eine Wirklichkeit ist. Wir werden Jesus begegnen, wir werden mit ihm im Himmel leben, wir werden sozusagen das himmlische Ambiente erleben. Wir haben eine wunderbare Zukunft. Die Bibel kann nur mit menschlichen Worten davon sprechen. Da hört man von goldenen Straßen, von Perlentoren und vom gläsernen Meer. Vom ewigen Licht Gottes, das sind nur Versuche, uns etwas deutlich zu machen, was wir nie fassen können. Das ist wie wenn wir jemandem erklären, was Schnee ist, der noch nie Schnee gesehen hat. Dann werden wir dann auch, wenn der Watte hat, werden wir sagen, ja, es ist wie Watte, oder? So, aber nicht so leicht wie Watte, ein bisschen schwerer und so. Und der guckt dann das alles an und dann holen wir vielleicht noch Papier und weiß ich was, machen einen Schneeball. Und dann kommt er in die Schweiz und sieht das erste Mal Schnee und dann sagt, ah, das wolltest du mir erklären, das ist mir jetzt auch klar. So wird das sein im Himmel. Wir lesen in der Offenbarung von goldener Straße, vom Perlentor. Und es wird alles noch wunderbarer sein. Und wir sagen, das ist das. Klar konnte man das nicht beschreiben. So eine Herrlichkeit haben wir gar keine Vorstellung. Wir haben überhaupt nichts, was sich damit wirklich vergleichen lässt. Aber es ist wunderbar. Wir werden dort miteinander sein. Und vielleicht werden wir dann mal sagen, du, weißt du, da waren wir doch auch oft miteinander im Gottesdienst. Und jetzt sind wir in dieser Herrlichkeit. Ist das nicht wunderbar? Das ist Ostern. Jesus lebt. Dies ist die frohe Botschaft von Ostern, dass Gott uns die Tür zum Himmel aufgestoßen hat, dass wir wissen, es gibt eine Auferstehung. Glauben wir das doch? Das hat auch Bedeutung auf heute. Jesus sagt, ich bin bei euch, jeden Tag bis an der Weltende, das kann er auch nur sein, weil er auferstanden ist, sonst könnte er nicht bei uns sein. Jesus ist nicht als eine Idee bei uns, sondern ist in Wirklichkeit bei uns, er lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Das ist die geistliche Wirklichkeit unseres Seins als Christen. Ich möchte mit der Liedstrophe schließen, wo es heißt, weil Jesus lebt, fasse ich Vertrauen. Weil Jesus lebt, weicht alle Angst. Er steht mir bei. Denn ihm gehört die Zukunft. Ich fühle mich geborgen, weil er wirklich lebt. Weil Jesus lebt, hoffe ich auf morgen. Weil Jesus lebt, weicht alle Angst. Er steht mir bei. Denn ihm gehört die Zukunft. Ich bin bei ihm geborgen, weil er wirklich lebt. Wir beten. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du lebst. Wir glauben, dass du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist. Und wir sind überzeugt, dass du auferstanden bist. Und das sind wir, weil dein Wort das sagt, und das sind wir, weil dein Geist in uns das Zeugnis gibt, dass du der lebendige Sohn Gottes bist. Und wir freuen uns, dass wir ewiges Leben bekommen haben. Wir freuen uns, dass wir eine wunderbare Zukunft vor uns haben. Die Herrlichkeit bei dir, das ist kein Märchen, das ist eine Wirklichkeit. Und ich freue mich auf den Tag, wo wir bei dir sein werden. Wo wir uns auch begegnen wieder als deine Kinder und wo wir viele Menschen treffen werden, mit denen wir hier unterwegs waren und dir gedient haben. Es ist eine wunderbare Zukunft. Du bist auferstanden, Herr, und du lebst. Wir beten dich an. Amen.